The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 12. Juni.
Als Erste möchte ich mich bei all Ihnen bedanken heute dafür, dass die Menschlichkeit in Ihren Herzen obsiegt. Ich danke dir, Deutschland.
Nach der ernüchternden Europawahl freut sich die Ampelkoalition über ein bisschen Feierlichkeit im Bundestag und über eine extra Portion Dankbarkeit. Nachdem der Wähler ja schon so schrecklich undankbar war, überreicht jetzt wenigstens der ukrainische Präsident Zelensky einen Blumenstrauß der Danksagungen. Er fühlt sich offenbar ja gut verstanden von uns Deutschen, auch historisch.
Liebes Deutschland, das geteilte Europa war niemals friedlich. Und das geteilte Deutschland war niemals glücklich. Und Sie wissen, und deswegen können Sie uns verstehen, uns Ukrainer. Sie können verstehen, warum wir so kämpfen gegen Versuche Russlands, uns zu teilen.
Der ukrainische Präsident ist also in Berlin, um bei der großen Wiederaufbaukonferenz die Weichen zu stellen für jene Zukunft seines Landes, ja, von der noch gar keiner weiß, wie sie aussieht. Gibt's da überhaupt noch eine selbstständige und freie Ukraine oder ist das dann alles Russland? Es geht um alles für Zelensky, für sein Land, für Europa. Umso wichtiger ist es, den Feind doch klar zu benennen.
Die russischen Mörder waren in Aleppo und auch in Afrika. Die haben Rosne zerstört, Georgien zerstört. Die haben Moldova geteilt hinterlassen. Die haben Belarus auf die Knie gebracht. Werden wir Russland diesen weiteren Marsch durch Europa zu erlauben, mit der Verachtung gegenüber das Leben und der Nation? Nein, das ist unser gemeinsames Interesse, das Putin persönlich verliert.
Er hielt in seinem typisch olivgrünen Dress eine rhetorisch raffinierte Rede. Er sprach immer wieder über sich und sein Land und dann auch gleich wieder über uns und über Europa. Für Zelensky gibt es nur eine Version des noch Kommenden. Die Zukunft seines Landes kann für ihn nur eine Zukunft des Sieges sein. Das ist auch eine Aufforderung an uns. Die Ukraine muss gewinnen, zumindest in der Welt des Volodymyr Zelensky.
Und jeder, der das eigene Haus verteidigte, jeder, der die Verwandten verloren hat, jeder, deren Brüder und Schwestern für ewig auf den Schlachtfeldern liegen geblieben sind, verdienen würdige Beendigung des Krieges. Solche, die keine Zweifel hinterlässt, wer hat eigentlich gesiegt?
Der Mann wehrt sich hier also gegen die territoriale Abtretung oder auch nur die Gedanken daran, halbgare Kompromisse nicht mit ihm. Er will einen Sieg, den man auch wirklich Sieg nennen kann, verständlich. Und unser Kanzler, der unterstützt ihn, wenn es auch nicht ganz so schwungvoll klingt, wenn er von den heldenhaften Ukrainern spricht.
Sie haben dabei eine Zukunft vor Augen, die Sie für sich gewählt haben. In Frieden, in Freiheit, in Demokratie und in Europa. Auf diesem Weg wollen wir euch begleiten, lieber Volodymyr.
Fazit: Die Hälfte von dem Drive eines Zelensky, die wünscht man sich auch an der Spitze des Bundeskanzleramtes. Dann würde Deutschland nicht schrumpfen, sondern wachsen. Dann würde die Welt uns nicht belächeln, sondern applaudieren. Und die Kanzlerpartei würde nicht von Wahl zu Wahl verlieren, sondern vielleicht auch mal wieder gewinnen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit dem ehemaligen Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser, der eine Agenda 2030 fordert. Er sieht viele Gründe für den wirtschaftlichen Abschwung dieses Landes.
Wir werden die Welt nicht dadurch retten und auch Deutschland nicht, indem wir immer nur überall helfen, ohne zu überlegen, wie kommen denn die Mittel wieder rein und wie kann sich auch eine Gesellschaft wieder eigenverantwortlich wieder erholen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die aktuellen Zahlen von Oracle und sie weiß, warum Elon Musk iPhones in seinen Firmen für die Mitarbeiter verbieten möchte. Außerdem staunen wir über den Schauspieler Daniel Brühl, der in eine sehr schillernde Rolle geschlüpft ist. Und wir gehen heute noch auf einen kulinarischen Rundgang in unserer Stadt.
Deutschlands Wirtschaft steckt in der Krise.
Der deutsche Wirtschaftsmotor kommt einfach nicht in Schwung.
Die Rede ist schon wieder vom kranken Mann Europas.
Krieg, Inflation, Energiekrise halten die deutsche Konjunktur am Boden.
Die Hiobsbotschaften rund um die deutsche Wirtschaft, sie reißen nicht ab. Die Unternehmen wandern ab, so wie der Motorsägenhersteller Stihl. Der geht in die Schweiz. Oder sie bauen einfach ihre Arbeitsplätze hier ab, so wie Miele. Oder sie investieren lieber ganz groß im Ausland, wie die BASF in China, derweil im Stammwerk in Ludwigshafen einige Bereiche komplett geschlossen werden. Wie bringt man also diesen kranken Mann Europas, unser schönes Deutschland, wieder auf die Beine? Hier braucht man also eine Chefarztbehandlung. Joe Kaeser, der ehemalige CEO von Siemens, heute Aufsichtsratsvorsitzender von Daimler Truck und Siemens Energy, hat heute Morgen das Skalpell mitgebracht. Er hat einen tiefgreifenden Befund erstellt. Deutschland braucht eine Agenda 2030. Los geht's. Wie diese Agenda nämlich aussehen muss, das wird er uns genau jetzt verraten. Einen schönen guten Morgen, Joe Kaeser.
Hallo, Herr Steingart.
Die Agenda 2010 von Gerhard Schröder ist verdammt lang her, oder?
Ja, es ist ziemlich lange her und ich denke, wir brauchen eine neue. Die muss halt dann Agenda 2030 heißen.
Steigt Deutschland ab eigentlich?
Also im relativen Vergleich zu anderen muss man einfach zugeben, und das gehört zur Wahrheit dazu, dass wir an Boden verlieren. Man sieht ja auch an Ländern wie Frankreich zum Beispiel, wie attraktiv sie jetzt auch für Investment geworden sind. Und ich denke, wir tun gut daran, uns zu besinnen, welche Stärken wir haben und wie wir diese Stärken auch denjenigen vermitteln, die sich dann auch bei uns wieder engagieren sollen.
Damals hat man ja gesehen, dass Politik durchaus Schubwirkung entfalten kann. Die Agenda von Schröder hat gewirkt. Nichts kam danach, sagen Sie. Was sind die Hauptgründe, warum wir diesen relativen Abstieg unseres Landes zu besichtigen haben?
Ich denke, dass die heutige Regierung, und man muss auch, glaube ich, sagen, in den Spätzeiten der vorherigen, die Marktwirtschaft irgendwie zu kurz gekommen ist. Und ich denke, wir in Deutschland tun gut daran, uns nochmal darauf zu besinnen, dass die Wirtschaft, die Marktwirtschaft ja die Mittelherkunft an sich auch ist, dass das, was dort verdient wird, was investiert wird, dann auch in die soziale Sicherung und natürlich auch in eine nachhaltige Wirtschaft hineingesteckt werden kann. Aber das ist die Reihenfolge. Man kann
Wirtschaft zuerst, sagen Sie.
Ja, genau, weil man immer nur das ausgeben kann, was man vorher verdient hat.
Die Steuern sind ein Substrat dessen.
Die Steuern sind im Grunde ein Ausdruck der Mittelherkunft. Wenn es der Wirtschaft gut geht, dann gibt es viele Steuern und dann kann man auch viel investieren, aber auch natürlich die soziale Sicherung betreiben. Aber die Reihenfolge ist im Augenblick nicht so. Wir reden über Sozialstaat und wie wir helfen können und helfen können und helfen können. Das ist an sich nicht schlecht. Nur wir werden die Welt nicht dadurch retten und auch Deutschland nicht, indem wir immer nur überall helfen, ohne zu überlegen, wie kommen denn die Mittel wieder rein und wie kann sich auch eine Gesellschaft wieder eigenverantwortlich auch wieder erholen.
Das Wort habe ich jetzt lange nicht mehr gehört in der politischen Debatte. Eigenverantwortung scheint kein beliebtes Wort zu sein. Viele Unternehmer haben das Gefühl, und da wollte ich Sie fragen, ob Sie das teilen, der Staat sei in den vergangenen Jahren übergriffig geworden.
Das teile ich insoweit, und ich weiß, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, die muss man auch respektieren. Aber was die Übergriffigkeit kann man an einzelnen Beispielen ableiten. Einmal aus der Aufblähung letztlich der Verwaltung. Zweitens auch aus dem bauinvestiven Bereich einzelner Ministerien.
Sie meinen die Verdopplung des Kanzleramtes?
Zum Beispiel gibt es auch andere Beispiele, auch in der vertikalen Diskussion, also Bund, Land, Bezirk, Landkreis, Gemeinde, auch wenn Sie diese tiefe Wertschöpfung, wenn Sie so wollen, oder vielleicht soll ich sagen Verwaltungsschöpfung, manche würden vielleicht sagen Bürokratieschöpfung ansehen, dann ist das ja auch ein Thema, das man, meine ich, betrachten muss, wenn man einen Staat wieder wettbewerbsfähig in der Verwaltung aufstellen will. Das ist er momentan nicht, er ist zu schwerfällig. Er kommt seiner Ordnungsfunktion nach, aber auch in einem Terrain, wo meiner Ansicht nach die Übergriffigkeit sich im Wesentlichen manifestiert. Und zwar ist der Staat immer stärker auch dahingehend unterwegs, nicht nur die Ziele und den Rahmen zu formulieren, sondern auch den Weg, wie man diese Ziele erreicht, vorzugeben. Und da, denke ich, wäre es besser, wenn man das denjenigen überlässt, die es besser können. Und das ist einfach die Wirtschaft, die dann in der Zielerreichung aus meiner Sicht Priorität haben soll.
Der Wirtschaftsminister, und er hat auch eine Ökonomin an seiner Seite, die sind tatsächlich ganz anderer Meinung, dass die Rahmensetzung nicht ausreicht in einer Phase der Transformation, dass die Unternehmen diese Transformation in Sachen Ökologie nicht alleine hinbekommen und dass der Staat hier eine Rolle zu übernehmen hat, auch als Investor. Was ist Ihr Argument dafür oder dagegen, dass der Staat als Investor eine stärkere Rolle spielen soll als Ludwig Erhard, der immer gesagt hat, der Staat soll Schiedsrichter sein, aber nicht mitspielen, jetzt soll er mitspielen?
Na gut, das kommt darauf an. Sagen wir mal, wenn es darum geht, eine Infrastrukturentscheidung zu fällen, die der Gesellschaft insgesamt zugutekommt, oder eine kritische Infrastruktur zu bauen.
Energieversorgung.
Da denke ich zum Beispiel das Thema der Energienetze. Zum Beispiel, da kann man durchaus auch das Argument vertreten, dass es eine hoheitliche Aufgabe ist, diese Netze bereitzustellen, dass sie alle Anwender sozusagen nutzen können und dort Wettbewerb entsteht. Das gilt im Übrigen auch für die Bahnnetze oder theoretisch auch für die Kommunikationsnetze. Das kann man überlegen.
Da haben wir schon drei Bereiche: Mobilität im Verkehr, Mobilität im Datenaustausch und Energieversorgung.
Und das zweite ist natürlich das Thema der kritischen Infrastruktur, also dort, wo man auch sicherheitsrelevante Positionen beziehen muss. Da denke ich, ist es durchaus überlegenswert, zumindest, ob der Staat sich beteiligt oder nicht, aufgrund eben dieser hoheitlichen Verantwortung, sich gegen Dritte zu schützen. Wenn es aber um die privatwirtschaftliche Umsetzung geht, dann muss man schon überlegen, wo der Staat investieren soll und warum vor allem.
Wenn der Staat mehr investieren soll, dann muss er die Mittel dafür haben. Da sagt Habeck, die Schuldenbremse ist da ein Hindernis. Und andere sagen, höhere Steuern wäre auch noch ein Weg. Mehr Schulden oder mehr Steuern. Denn so ganz im luftleeren Raum findet die Diskussion ja, wer investiert hier eigentlich, nicht statt. Die Wirtschaft holt sich das Geld an der Börse, an dem weltweiten Kapitalmarkt. Der Staat holt sich's bei seinen Bürgern.
Er holt sich's bei seinen Bürgern, direkt oder indirekt. Direkt
auch die über, Staatsverschuldung ist nur ein kleiner Umweg.
Absolut, genau. Ein bisschen indirekter, die Staatsverschuldung. Die Steuern sind die direktere Version. Ich muss trotzdem wieder sagen, die Wertschöpfung kommt aus der Wirtschaft. Das echte verdiente Geld, die Wertschöpfung, wie der Name auch schon sagt, kommt aus der Wirtschaft, aus dem produktiven Einsatz von Kapital und Arbeit, natürlich, ganz klar. Und sonst nirgends. Alles andere ist nur eine Umverteilung, die insgesamt für das Bruttoinlandsprodukt ein Nullsummenspiel ist. Das darf man nicht vergessen. Und ich habe ja auch gar nichts dagegen, wenn der Staat investiert. Und wenn es sich um investive Maßnahmen handelt, zum Beispiel das Bereitstellen einer modernen Infrastruktur, dann kann man auch überlegen, ob man daraus, wenn Sie so wollen, ein Investitionsprojekt macht mit einem gewissen Rückfluss. Was ganz problematisch ist, ist eben eine, wenn Sie so wollen, eine Schuldenaufnahme oder die Aufweichung der sogenannten Schuldenbremse, wenn es sich um konsumtive Ausgaben handelt. Und das ist die größte Problematik. Und im Augenblick muss man sagen, fließt sehr viel in das Konsumtive. Aus guten Intentionen heraus, aus einem Hilfsreflex, wir müssen überall helfen. Und das ist eine verständliche, aber eine sehr gefährliche.
Weil wir unser Sozialprodukt überlasten.
Geschichte. Und vor allem ist es deshalb gefährlich, wenn man nicht mit sehr guten Beispielen vorangeht. Ich verstehe nicht so viel von Politik und ich weiß auch nicht, wie man ein Land führt, aber ich habe sehr lange ein Unternehmen geführt, das zumindest im Vergleich mit dem Wettbewerb sich dann ganz ordentlich entwickelt hat. Und wenn man vor solchen Fragen stellt, Geld ist knapp und wo investiere ich, wie alloziert man die Mittel oder wie priorisiert man die Investitionen oder die Ausgaben, weil nicht für alle gleich viel da ist, dann ist es in aller Regel gut zu überlegen, was kann ich denn aus dem eigenen Unternehmen zunächst einmal heraus einsparen.
Nun gehen ja viele Unternehmen und haben diese Abwägung getroffen und haben gesagt, in Deutschland ist für mich gar kein Geschäft mehr zu machen. Und zwar nachhaltig kein Geschäft zu machen. Die BASF, größte Chemiekonzern Europas, hat für sich beschlossen, die neue große Verbundanlage findet nicht in Deutschland, nicht in Ludwigshafen statt, sondern in China. 10 Milliarden. Und damit wird ein Bypass um dieses Land doch gelegt.
Ja, zunächst einmal bleiben sie auch in Ludwigshafen, insoweit.
Bauen dort ab.
Das ist ein Thema. Man muss natürlich immer schauen, warum macht man das? Macht man es deshalb, weil man mit der eigenen Regierung nicht zufrieden ist? Macht man es deshalb, weil Produktionsfaktoren nicht mehr gut sind oder sich verändert haben? Oder weil es Märkte sind? die notwendig sind, um sie zu erschließen. Und das Letztere muss man einfach sagen, und das gehört zur Wahrheit dazu, der chinesische Markt ist der größte Markt der Welt und er wächst in der Chemiebranche, weil Chemie ist ja auch Petrochemie, das heißt also nicht nur irgendwelche chemischen Fasern, sondern auch Petrochemie, die bis in die Pharmazie hineingeht. Und da spielt eben auch eine Rolle, wie viele Menschen in einem Markt sind, weil das die potenziellen Kunden sind. Und deshalb ist es natürlich insoweit nachvollziehbar, dass man die großen Märkte sucht. Allerdings findet man sie in diesem Fall in China in einem nicht ganz unproblematischen Umfeld. Und deshalb ist es natürlich schon eine mutige unternehmerische Entscheidung. Ich bin mir sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen in Ludwigshafen geprüft haben, ob nicht vielleicht Amerika der interessantere, weil vielleicht etwas kalkulierbarere Markt ist.
So genau wissen wir das auch nicht, wie
kalkulierbar. So genau wissen wir das nicht, aber sagen wir mal, das nur auf die Energiepreise zu beziehen, wenn man sagt, ich gehe aus diesem Land weg, das ist vielleicht eine Begründung, aber sie überzeugt insofern nur ein wenig, weil wir ja in den Stromkosten wieder da sind, wo wir vor Covid waren, nämlich so bei 15, 16 Cent, 2016 bis 18. Und manchmal lohnt sich's auch, wenn man sagt, wie hat sich denn der Wettbewerb entwickelt und wie habe ich mich entwickelt? Und wenn man da merkt, dass man den Wettbewerb, sagen wir mal, underperformt, dann liegt es vielleicht nicht nur monokausal an Energie und sonstigen Gründen.
Hat Joe Kayser hier etwa das Management von BASF von Martin Brudermüller kritisiert? Naja, mit der Frage habe ich ihn natürlich direkt konfrontiert und da waren wir dann auch noch ganz schnell beim Thema Standortpatriotismus, eine Forderung von Robert Habeck an die Unternehmer. Das ganze Gespräch gibt es am kommenden Sonnabend für alle Pioneers. Danke, dass Sie bei unserer Mission eines werbefreien, politisch unabhängigen Journalismus dabei sind. Dankeschön.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da sprechen alle mal wieder über Elon Musk, denn der will in seinen Firmen für seine Mitarbeiter die Nutzung von iPhones verbieten. Besucher sollen die Apple-Geräte am Eingang abgeben. Einen schönen guten Morgen, Anne. Bitte sag uns, was ist da wieder los?
Hi Gabor, ja, das ist mal wieder so eine typische Elon Musk-Reaktion und zwar auf die Keynote von Apple am Vortag. Apple hatte ja angekündigt, die KI ChatGPT von OpenAI auf seinen iPhones anzubieten. Daraufhin schrieb Musk auf seiner Plattform X, wenn ChatGPT wirklich in das Betriebssystem von Apple integriert wird, dann werde er Apple-Geräte, auf denen wörtlich diese gruselige Späh-Software installiert sei, in sein Unternehmen verbieten. Das sei nämlich ein inakzeptabler Sicherheitsverstoß. Und er lästerte auch und schrieb, es sei absurd, dass Apple nicht schlau genug sei, seine eigene KI zu entwickeln, aber angeblich dafür sorgen wolle, dass OpenAI Sicherheit und Privatsphäre schütze. Apple habe nämlich keine Ahnung, was tatsächlich passiere, wenn sie Daten von OpenAI übergeben. Die würden einfach verraten und verkauft. Dass Musk da so ausrastet, hängt mit Sicherheit mit seiner Vergangenheit bei OpenAI zusammen. Er war ja einer der Mitgründer des Unternehmens. Ursprünglich war das ja auch als Non-Profit zum Wohle der Menschheit gedacht. Musk klagte im März dann auch gegen OpenAI, weil es inzwischen Geld mit den Daten von Nutzern macht und nicht mehr dem ursprünglichen Gedanke entspricht. Diese Klage wurde aber übrigens gestern Abend überraschend fallen gelassen, jedoch ohne Begründung. Also mal schauen, ob er seine Drohung wirklich wahrmacht und iPhones tatsächlich verbietet.
Und dann, Anne, lass uns noch auf die aktuellen Geschäftszahlen von Oracle schauen. Die sind ja gestern veröffentlicht worden. Wie sehen die aus?
Genau, und die sind eigentlich auch echt gut ausgefallen. Der Umsatz konnte um 3% gesteigert werden. Das war zwar weniger als von Analysten erwartet, allerdings fiel der Ausblick von Oracle echt sehr optimistisch aus. Für das Gesamtjahr wurde ein zweistelliges Wachstum in Aussicht gestellt. Grund dafür sei die hohe Nachfrage nach Cloud-Kapazitäten für KI-Entwicklungen. Im abgelaufenen Quartal hat Oracle offenbar mehr als 30 KI-Verträge unterschrieben im Wert von über 12,5 Milliarden Dollar, einen davon auch mit OpenAI. Die Anleger waren super happy mit diesem Ausblick und schickten die Oracle-Aktie nachbörslich um 9,5% nach oben.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass wir Menschen, besonders wir Stadtmenschen, die Verbundenheit zur Natur zu verlieren scheinen. Aber es gibt jetzt wirklich gute Nachrichten. Dieser Bewohner aus Andernach, das ist ein Ort in Rheinland-Pfalz, der macht es in einem Beitrag der Deutschen Welle vor.
Wenn ich was zu kochen habe, dann komme ich her und ernte was und lass mich dabei inspirieren, was gerade so wächst.
Unserer fehlenden Nähe zur Natur wird jetzt begegnet, und zwar durch das sogenannte Urban Foraging, zu Deutsch der Futtersuche in der Stadt. Das ist ein Trend, frisch aus den USA natürlich, hinter dem sich das Sammeln von essbaren Pflanzen im städtischen Raum verbirgt. Bärlauch, Kirschen, Holunder, all das sind Pflanzen, die es tatsächlich in unseren Städten gibt. Das ist vielen gar nicht mehr so bewusst.
Ahorn, Hemlocktanne,
Kiefer,
Linde.
Und auch Baumblätter gehören dazu, wie der YouTuber Timo G. auf seinem Kanal erklärt. Beim Urban Foraging geht es darum, diese essbaren Pflanzen in der Stadt zu entdecken und dann auch zu essen. Eine Art botanische Schnitzeljagd also. Los geht's. Einige Städte wie Andernach, aber auch Kassel, München haben bereits Projekte ins Leben gerufen, um die sogenannte essbare Stadt zu befördern. Grünflächen werden dafür umgestaltet und das öffentliche Gärtnern, also der Anbau von Essbarem, gefördert. Merke, die Natur ist näher, als wir denken, und manchmal reicht es schon, die Augen einfach ein bisschen weiter zu öffnen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Modepionier Karl Lagerfeld auf der Leinwand endlich wieder zum Leben erwacht ist. Karl Lagerfeld war unweigerlich die Ikone der Modeschöpfung mit dem immer gleichen, unverkennbaren Look, die grauen Haare im strengen Zopf, die unverrückbare Sonnenbrille, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Na, und dann der elegante schwarze Anzug.
Bonjour, Monsieur Lagerfeld.
Bonjour, Karl. Haben Sie einen Stil, Monsieur Lagerfeld?
In der neuen Serie Becoming Karl Lagerfeld, die man seit einigen Tagen bei Disney Plus sehen kann, da zeigt man ihn jetzt in einem anderen Gewand, mit einem braunen statt einem grauen Zopf in jungen Jahren.
Ich denke, dass Sie ein Genie sind und dass Sie der größte Modeschöpfer der Welt werden.
In das glamouröse Paris der 70er Jahre versetzt, zwischen Modenshows und nächtlichen Exzessen, in den Darkrooms und Diskotheken der Stadt, entfaltet sich diese Geschichte des jungen Karl Lagerfeld.
Wenn du mein Kreativdirektor wirst, dann konkurrierst du mit Yves Saint Laurent. Du gibst alles, was du hast.
Während sein größter Kontrahent Yves Saint Laurent bereits als Star gefeiert wird, entwirft der erst 38-jährige Karl noch eine Art Straßenmode. Zwischen verzwickten Liebesaffären, Rivalitäten und Intrigen unter den Modeschöpfern kämpft er um seinen Platz, tja, erstmal auch am Fuße des Mode-Olymp. Verkörpert wird dieser junge Karl Lagerfeld von dem deutschen Schauspieler Daniel Brühl.
Ich bin es leid, dass mich niemand ernst nimmt. Raus! Niemand will, dass ich Erfolg habe. Seit 20 Jahren arbeite ich daran, dass man mir ein bisschen Respekt entgegenbringt, und du machst alles kaputt. Alle, die du willst, aber nicht ihn.
Er demaskiert die Fassade des Genies und offenbart den Menschen dahinter. Immer noch genial, aber eben auch verletzlich, liebestrunken und ab und an auch verwirrt. Die Serie basiert auf der Biografie Kaiser Karl, einer französischen Journalistin, und ist eine Hommage an Lagerfeld und sein Lebenswerk.
Karl Lagerfeld, Söldner des Prêt-à-Porter.
Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.